program to bring you a special report. Kicks Podcast.
It's all ball. It's all ball. It's all ball.
Not live, but direct. We love this game.
It's all ball. It's all ball. It's all ball.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum All Ball Podcast. Quick and Dirty Edition. Heute ist Montag. Und bevor wir anfangen mit unseren All-Star-Startern, muss ich über etwas sprechen, wo ich eigentlich dachte, also ich habe ja versprochen, wir sprechen nicht mehr so viel über die Lakers, aber am Samstag ist etwas passiert, darüber muss ich einfach sprechen, weil ich bin immer noch sauer.
Raus damit, komm.
Es ist jetzt 2 Tage her und die Lakers sind betrogen worden in Boston hoch 500 Millionen Mal. Das gibt's nicht. Also ich nehme an, alle Basketballfans, die hier zuhören, haben das gesehen, haben den Call gesehen, beziehungsweise haben den No-Call gesehen. Wie LeBron James bei Layup einfach vom Jason Tatum auf den Arm geschlagen wurde und so in den letzten 2 Sekunden des Spiels. Und es wurde nicht gepfiffen und Jason Tatum wie ein Idiot rennt dann den Call runter mit erhobenem Zeigefinger, als hätte er irgendwas geleistet, außer zu faulen. Es hat mich so aufgeregt und es muss jetzt einfach mal was gemacht werden. Also es geht nicht, es ist jetzt das 3. oder 4. Mal dieses Jahr, dass in den letzten 2 Minuten die Lakers benachteiligt worden sind. Klar, man kann immer drüber sprechen, Schiedsrichter sind Menschen, Schiedsrichter machen Fehler. Aber irgendwann, gerade mit diesem Minuten-Report, also letzten 2 Minuten-Report, der dann von der NBA nach jedem Spiel veröffentlicht wird, macht es keinen Sinn, Fehler zuzugeben und dann aber nichts zu machen.
Ja.
Also es muss irgendwas passieren.
Der Report ist fett für den Arsch. Also in dem Beispiel, also ich habe das Spiel jetzt nicht live geguckt, aber natürlich vor allem die letzte Szene aus sämtlichen Blickwinkeln. Das ist halt wild. Also das Spiel war ja eh so. Es waren ja auch noch andere Szenen wie 2 Fouls, die eben gepfiffen wurden, die keine waren. Also an Jason Tatum jeweils, Dennis Schröder im Fastbreak 1 gegen 1, der ihn nicht berührt und Anthony Davis auch komplett clean. Was eh schon scheiße genug ist, also so harte Fehlpfiffe, aber wenn es halt Score is tied. Es sind die letzten Sekunden des Spiels.
Für die Lakers geht es eigentlich jetzt so langsam um alles.
Genau, der krasseste jeder Sieg zählt. Spieler geht zum Korb, umringt von 3 Leuten und einer von den 3 klatscht ihn auf den linken Unterarm beim Layup. Also. Und der macht den Layup nicht rein. Und dann geht's in die Verlängerung. Und klar, also das wäre eine moralische Meisterleistung gewesen, dann in Overtime zu gewinnen. Ja. Weil wenn du so einen Moment, den kannst du nicht wegstecken. Also ich meine, es war auch ein bisschen funny, die Szene mit Patrick Beverly mit
Muss
der
er
Kamera.
Machen. Muss er machen.
Dieser Kamera, das war ein wunderschönes technisches Foul, als er zum Schiri hingeht mit der Fotokamera eines Fotografen und ihm auf dem Display zeigt, wo das Foul ist. Großartig. Auch wenn ich normal nicht so der Fan von ihm bin, aber das war wirklich, wirklich cool. Aber grundsätzlich, das ist lächerlich. Also das mit diesen 2-Minute-Reports, das können sich sparen. Wie du sagst, es hat keine Konsequenzen. Da war es ja so, dass direkt unmittelbar nach dem Spiel, irgendwie eine Stunde danach oder so, die NBA-Ref-Vereinigung oder wie auch immer, da getwittert hat.
Ja
sorry, war falsch. Ja, cool.
Ja, aber dann muss was passieren. Also, weißt du, dann muss es einen 4. Schiedsrichter geben oder man muss irgendwie die Gelegenheit haben, wie sonst ja auch, dann irgendwie durch Videobeweis dann hinterher noch was ändern zu können.
Ja, und genau das ist ja, also ich meine, bei der Szene ist ja eigentlich ein ähnlicher Sachverhalt wie beim Fußball jetzt gewesen, ist es Elfmeter oder nicht oder so, weil im Endeffekt, es ist der letzte Drive des Spiels, es ist die Aktion, die über Sieg oder Overtime entscheidet und egal, was gepfiffen wird oder eben nicht gepfiffen wird, finde ich, muss eigentlich so eine Aktion bewertet werden.
Ja.
Und das ist ja, bei den Lakers kommt jetzt ja dazu, das war jetzt nicht das erste Mal, das ist ja in den letzten 2 Wochen das 3. Mal gewesen, bei entscheidenden Aktionen, dass Pfiffe ausblieben. Ja, am Anfang haben alle über Westbrook gegen Embiid gelacht, so, oh, was macht denn der da? Kopf runter und durch gegen den größten Brocken von allen. Ja, aber er hat ihm halt den Arm festgehalten, das wurde nicht gepfiffen. Und LeBron gegen die Mavericks, Christian Wood war da der Übeltäter, auch klares Foul quer über die Unterarme, auch nicht gepfiffen. Und ich habe heute einen Post dazu gesehen, also ist natürlich alles immer so, boah, wäre das gepfiffen worden, klar, hätten sie auch jeweils erstmal die Freiwürfe machen müssen und so, kann man nicht von ausgehen. Vor allem bei LeBron tatsächlich nicht.
Gestern hätte er einen von zwei treffen müssen, also genau, vorgestern. Genau. Das hätte er, glaube ich, hingekriegt.
Ich bin LeBron-Lover, aber er ist wackelig von der Linie. Nee, aber wenn diese Spiele alle gewonnen wären, dann wären sie jetzt halt Sechster in der aktuellen Tabelle und jetzt sind sie halt 13., weil alles so eng ist. Und das zeigt ja umso mehr, wie fatal diese Fehlentscheidungen sind, ja, weil das, ich meine, wir sind dann jetzt bei, ich glaube, es war das 49. Spiel der Lakers.
Ja, also wir haben noch 30 Spiele knapp.
Da muss jetzt alles sitzen und Dennis Schröder hat es ja dann auch über seine Story nochmal da laut gemacht. Das ist halt einfach scheiße. Ja. Also, da gibt's, also ich hoffe, da gibt's keine zwei Meinungen in der Basketballwelt, aber wenn ein Spieler mit der flachen Hand komplett der Länge nach den Unterarm trifft, dann ist es halt eigentlich ein Foul.
Ja. Ja, also
gut. Hört mal vielleicht auch als Schiri, der 2 Meter daneben steht.
Wahrscheinlich, ja. Also flache ich meine, da kann es noch so laut in der Halle sein, also aber wenn du daneben stehst und eigentlich, das ist ja, also du schaust ja dahin, also der LeBron hat den Ball, wo willst du sonst hinschauen? Wenn du die Szene nicht siehst, die 2 Meter vor dir passiert, dann weiß ich nicht, warum du den Job hast.
Ja.
Also, ja gut. Genug gerantet, also es hilft ja auch nichts.
Ja, aber es war, also komplett beschissen, dann noch in Boston für die Lakers, für dich als Lakers-Fan natürlich doppelt und dreifach beschissen. Aber
es war mir wurscht gegen die Mavericks und es war mir auch wurscht gegen Philly, aber gegen Boston darf sowas nicht passieren. Das ist einfach, das tut weh. Also ich meine, das ist jetzt 2 Tage her und ich bin immer noch sauer. Also ich habe immer noch keinen Bock auf irgendwas. Ja gut. Lass über was anderes sprechen. Und zwar, wie versprochen, haben wir unsere All-Star-Starter gewählt, der Phil und ich, weil wir ja nicht so ganz einverstanden waren mit den Startern, die von der NBA bzw. von den Fans gewählt worden sind.
Ja.
Und ja gut.
Aber wir haben schon den ganzen Roster, oder?
Ja, ja, wir haben fünf Starter, ja genau. Wir haben fünf Starter.
Aber fangen wir erstmal mit den Startern
an. Und 7 Reservisten. Die Reservisten sind ja noch gar nicht gewählt worden.
Ja.
Also da haben wir so komplett freie Auswahl. Und ich muss auch sagen, da habe ich so schon ein paar Leute, da weiß ich nicht, ob die es tatsächlich auch schaffen, aber das ist mir wurscht. Das ist ja jetzt unsere Aufstellung. Deswegen fangen wir einfach mal an.
Ja.
Fangen wir mit dem Osten an.
Ja, also eins vorweg, ich habe neulich noch ein bisschen gehatet über Teams mit 4 All-Stars. Das ist bei mir jetzt auch nicht der Fall, aber es gibt, glaube ich, 1-2 Teams, die zumindest 2 All-Stars haben.
Ja, das habe ich auch. Aber wir müssen auch noch was vorweg schicken, und zwar bei den Startern. Das hab ich mir gedacht, als ich die Aufstellung gemacht habe. Ich bin kein Fan von diesem 3 Frontcourt-Spieler-Scheiß und wir tun einfach mal so, als ob es keine Center gibt. Deswegen habe ich jeweils bei jedem Team einen Center dabei in der Starting Five.
Ja, das ist bei mir genauso. Ist auch was ich bis jetzt nicht verstehe, weil die endlosen Diskussionen, wer sind die Top 5 of all time oder my all-time starting 5 und so, die auch wir ja immer gern im Podcast mitnehmen, ist super interessant, aber da geht es immer um 5 Positionen und mit dieser Frontcourt-Backcourt-Unterscheidung kannst du ja auch so ein, ja klar, es wird ja auch Smallball in der NBA teilweise gespielt, aber kannst du ja auch so ein typisches Smallball-Team dann irgendwie zusammenwählen, wo DeMar DeRozan und Jimmy Butler auf dem Flügel sind und dann denkst du, ja, brauche ich einen Center oder ach nee, da hau ich noch irgendwie Jason Tatum mit
ganz
drauf
genau,
und dann hast du 3 Spieler, die so 6'7", 6'8 sind oder so. Ja, aber du hast keinen Big.
Ja,
so.
ja.
Und deswegen bin ich auch absoluter Fan von dem alten, traditionellen
Voting. Ja, wir sind Traditionalisten hier.
Starting 5 und so schaut's aus.
Also ich sag dann sofort, okay, habe ich auch, weil ich habe.
Also wenn wir jetzt beim Center anfangen, dann gibt's im Osten nur einen. Ja.
Also wir haben uns nicht abgesprochen, das vorweg und ich kenne Phils Liste nicht. Wir sitzen jetzt hier in der Podcast-Booth und schauen einfach mal, ob es Überschneidungen gibt.
Okay.
Aber lass mit dem, lass Guard, Forward, Center.
Also okay, okay, okay. Dann machen wir es so. Dann fange ich mit dem Point Guard an. Genau. Da habe ich ein bisschen überlegt tatsächlich, aber ich hätte Haliburton von den Pacers genommen.
Habe ich auch.
Es war ein Hin und Her, weil rein statistisch, also der Typ taugt mir auch nicht, aber rein statistisch ist, also Trae Young ist einfach monströs, was Stats angeht. Der hat irgendwie wieder 27, 28 Punkte und 10 Assists im Schnitt oder so. Mhm. Also das ist schon eine Ansage, aber es ist so ein bisschen ein komischer Dude und mir taugt seine Frisur nicht. Deswegen. Also, ey, All-Star ist Popularity Contest.
Ja, ich wollte gerade sagen,
Fanvote, okay?
Fanvote und das ist rein...
Frisur ist raus, also sitzt er auf der Bank so. Also ich habe Tyrese Haliburton von den Pacers.
Rein subjektiv hier alles.
Der auch irgendwie 20-10 im Schnitt hat, was super stabil ist. Und der natürlich, unabhängig von den Stats, einfach ein junger Leader von dem Pacers-Team ist, dass keiner in der Form auf dem Schirm hatte. Mhm. Also gehört er auch zu den Überraschungsmannschaften. Und ich glaube, ja, ist so ein Spieler, der so All-Star auch die nächsten Jahre sein wird. Und da fände ich es cool, wenn er direkt in seinem ersten Spiel auch starten würde.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine subjektive Liste. Wir brauchen hier nicht objektiv sein. Das ist unser Podcast. Und deswegen, ja, Tyrese Haliburton habe ich auch als All-Star-Starter. Er hat auf jeden Fall doppeltstellig Assists und nicht nur doppeltstellig, sondern fast doppelt so viele Assists wie Kyrie. Und ja. Hat es absolut verdient. Ist sein erstes All-Star-Game. Tyrese Haliburton als All-Star-Starter. Wen hast du auf der zweiten Guard-Position?
Also ich, kein Scheiß, ich glaube, wir haben einfach die gleiche Starting Five, behaupte ich jetzt mal. Also Donovan Mitchell muss auch der 2 sein, das ist ganz klar.
Aber ja, auch,
also
das geht in Ordnung. Ja.
Das hat sich super gesteigert. Allein, also sorry, wenn du ein 71-Punkte-Spiel machst, dann allein das ist so, klar, wenn du nur irgendwie 8 Punkte im Schnitt hast und einen 71er reinlegst, ist es vielleicht anders. Aber also ein Spieler von dem Format, der 71 gemacht hat, ja, allein das ist, glaube ich, genug wert, um da zumindest in der Diskussion zu stehen, aber wie er spielt, er hat starke Quoten, hat unglaublich viele Dreier auch. Also das war mir, entweder hatte ich das vorher einfach nicht auf dem Schirm oder er hat sich da krass gesteigert, hat irgendwie, ich glaube, 4 Dreier pro Spiel oder sowas.
Ja.
Ist da einer der Leader in der ganzen Liga und ja, ist der Go-To-Guy von einer jungen, geilen Cavs-Franchise, deswegen startet er.
Yes. Das geht in Ordnung.
Ja.
Ja, habe ich auch.
Mache ich die Ost-All-Stars und du die West-All-Stars Genau. Ja, dann, ja, auch wenn du ihn nicht leiden kannst, weil er quer übers Feld läuft mit erhobenem Zeigefinger, habe ich Jason Tatum Small Forward.
Da habe ich einen Unterschied. Also, es kommt drauf an, wen hast du denn? Also, Durant, ich hab Giannis.
Ja, gut, Giannis war jetzt für mich kein Small Forward. Aber ja, also ich habe Tatum auf Small Forward, weil der einfach eine unfassbare Saison auch tatsächlich.
Okay, ja
spielt.
Gut, Giannis ist kein Sportfoto, ich habe Kevin Durant und dann Giannis auf der 4.
Okay. Ich habe auch Giannis auf der 4.
Okay, dann hast du Kevin Durant rausgelassen.
Ja.
Als Starter.
Ja.
Okay.
Ja, also ich meine, Jason Tatum ist bei Boston so der absolut der Go-To-Guy. Mhm. So, hat auch über 30 im Schnitt, holt viele Rebounds tatsächlich. Also der hat irgendwie 8-9 Rebounds im Schnitt und so.
Ja.
Hat stabile Wurfquoten, macht wenig Fehler. Und ich bin ja jetzt nicht der Lakers-Fan, sondern LeBron-Fan, deswegen ist bei mir mit Boston jetzt nicht so wild auch.
Ich kann keinen Boston-Spieler in die Top 5.
Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass da ein Wackelkandidat sein könnte. Aber mir taugt einfach sein Spiel.
Mhm.
Also er ist so, ja, sieht, die meisten Sachen sehen gut aus bei ihm. Er bewegt sich gut. Deswegen Tatum auf der 3.
Okay.
Giannis auf der 4 haben wir jetzt schon gesagt.
Ja.
Du hattest KD auf der 3.
Ja.
Ja. Also kann man nichts dagegen sagen, aber ich finde halt
Tatum. Also ich bin damit dabei geblieben, was offiziell gewählt wurde, ja. Aber die 5, schätzungsweise.
Ja, Joel Embiid.
Yes.
Das ist klar. Also das war gleich der größte No-Brainer von der ganzen. Also er und Giannis so. Waren für mich in Stein gemeißelt.
Mhm.
Beim Rest hätten wir bestimmt auch andere Kandidaten gefunden. Genau. Wollen wir die Reserves machen oder die Weststarter?
Lass uns schnell die Reserves machen.
Okay, also ich habe dazu noch, ich habe es vorhin schon verraten, ich habe Trae Young auf jeden Fall wieder mit drin, weil es ein Stat Monster halt eben ist. KD logischerweise.
Ja, bei dafür würde
Tatum ja. Drin sein. Kyrie auch, auch wenn ich mit dem, wie er sich abseits des Feldes verhält und so, leider nichts mehr anfangen kann.
Ja, das war der Grund, warum ich ihn nicht reingewählt habe.
Aber er ist halt einfach krass stark weiterhin. Und dann geht's weiter mit Jaylen Brown. Das heißt, wir haben jetzt mit den Nets und den Celtics schon mal zwei Teams mit mehr als einem All-Star.
Hast du?
Also ich, ja. Korrekt. Jaylen Brown hattest du auch. Dann habe ich Pascal Siakam.
Oh, okay, habe ich nicht.
Obwohl die Raptors echt underperformen, aber er spielt individuell eine brutale Saison.
Ja.
Ist ganz klar der beste Spieler im Team. Also für den Fleet hat er so ein bisschen nachgelassen. Das Jahr kann man irgendwie 25-9-7 im Schnitt oder irgendwie sowas. Also ich weiß die Stats jetzt nicht komplett, aber richtig, richtig gut. Ja, deswegen habe ich den damit reingepackt. Also weil für mich ist auch so, All-Star, deswegen habe ich auch so gehatet mit dem vier Spieler aus dem gleichen Team, nur weil das Team gut ist. All-Star ist halt für mich auch eine individuelle Auszeichnung. Und wenn halt einer liefert und die NBA ist halt auch schon eine Stat-Liga, natürlich ist es dann am geilsten, wenn du gute Stats hast und am Ende noch gewinnst, logisch. Aber jemand wie Siakam mit solchen Stats gehört da auf jeden Fall rein.
Hat er genug gespielt?
Glaub schon, ja.
Überlege gerade. Also ich habe, von der NBA sind noch ein paar Leute reingewählt worden, die unter 30 Spiele gemacht haben. Und,
da bist du ins Detail.
Ja, und ich glaube, ich hab drauf geachtet, dass ich keinen drin habe, der unter 30 Spiele hat.
Okay.
Wäre dann irgendwie gegen Strich. Aber okay,
dann mach weiter. Zwei habe ich noch.
Ja?
Julius Randle.
Habe ich auch.
Weil auch krass schwach gestartet irgendwie. Oder halt so ein bisschen auch nach der Action letztes Jahr, wo es so aussah, als hätte er gar keinen Bock mehr bei New York zu spielen, aber brutal auch, also auch ein stabiles Double-Double im Schnitt.
Ja.
Und den hast du auf keinen Fall, vor allem weil er, glaube ich, in deinen Augen auch zu wenig Spiele gemacht hat, aber er gehört halt einfach so in so ein All-Star-Team und er hat, wenn er spielt, ist er der Assist-Leader der NBA, James Harden.
Ja, den habe ich nicht.
Also hat 11, irgendwas Assists im Schnitt. Ich habe tatsächlich, da muss ich jetzt sagen, schwach von mir, dass ich nicht auf die Anzahl der Spiele geguckt habe. Aber der wird schon ungefähr die Hälfte zumindest gemacht haben.
Das kann sein, ja. Das kann sein. Aber okay, das sind ja auch deine.
Ja.
Also ich habe noch DeMar DeRozan.
Mhm.
Weil da musste ich auch nachschauen, aber die Stats sind einfach bombastisch. Vor allen Dingen wirft er fast 50% aus dem Feld.
Ja.
Was ich krass finde, immer für einen Guard. Dann habe ich Darius Garland.
Ja, der war Wackelkandidat. Harden oder Garland war bei mir die Entscheidung.
Genau. Und Jimmy Butler habe ich noch, hab ich noch drin.
Ja.
Weil er ist ein entertaining Player. Ich finde immer Jimmy gehört da rein. Und hast du die Aktion gesehen, die er gemacht hat mit dem Fan, der 5000 Meilen
ist? Ja, richtig gut, richtig gut. Ja. Ja, das stimmt schon auch. Also das waren jetzt auch alles die Namen, die ich dann noch so im Kopf hatte, beziehungsweise die ich mir angeschaut habe. Ich habe dann auch irgendwie gedacht, okay, ich habe jetzt gar keinen von Miami zum Beispiel, obwohl Miami wieder ein Team sein wird, das in den Playoffs keiner als Gegner haben will. Aber mir ist dann, also wenn ich jetzt wirklich auf die Stats schaue, ist mir aufgefallen, es gibt gerade einige Teams, unter anderem die Heat, wo vor allem das Scoring ganz gleichmäßig verteilt ist.
Ja.
Miami ist eins davon mit irgendwie Butler 22, Adebayo 21, Hero 20 im Schnitt oder so. Washington hat mit Porzingis, Kuzma und Bradley Beal drei Spieler, die 22 Punkte im Schnitt haben. Auch
ja, der Kuzma ist mal ein honorable Mention.
Ja, also das sind, also Porzingis hätte ich nämlich auch so ein bisschen auf dem Zettel gehabt und Kuzma halt, ja, ich weiß nicht, ob er wirklich schon auf All-Star-Level ist, da ist die Lakers-Brille, glaube ich, bei dir am Start, ja. Aber ist schon so Most Improved-mäßig, kann man ihn auch auf zwei nennen.
Mhm.
Ist klar, weil die Nummer 1 steht da, glaube ich, fest mit Lauri Markkanen. Das ist abartig, wie der sich gesteigert hat. Aber genau. Ja, cool. Aber da haben wir doch schon mal, ja, zumindest ähnlich gewählt, würde ich sagen.
Ähnlich, ja. Also,
ja.
Dann kommen wir mal zu den Weststartern. Da habe ich als Guard, beziehungsweise eigentlich sind beides Point Guards, aber das ist ja wurscht, als Guard habe ich Luka Doncic, der auch von der NBA gewählt worden ist, also der bleibt. Und dann habe ich als zweiten Guard den Shai Gilgeous-Alexander, der mehr Spiele als Steph Curry gemacht hat, der mehr Punkte pro Spiel macht als Steph Curry und eine bessere Field Goal Percentage. Und ich habe ihn auch in meinem Fantasy-Team, deswegen schaue ich jeden Tag praktisch, was der macht. Und dieses Jahr sind seine Stats einfach ja, unglaublich. Deswegen kann ich sagen.
Ja, da fällt mir gerade bei meinen fünf auf, dass ich, warum auch immer, weil Luka Doncic ist offensichtlich der Point Guard der Mavs. Ich habe ihn mal wieder einfach wegen der Größe und weil er, glaube ich, am Anfang halt so gelistet war, ich habe mal wieder auf Small Forward aufgestellt.
Und jetzt fehlt dir ein Guard, oder was?
Nee, ich habe genug Guards, aber ich habe auch, also ich habe Luca und Shai Gilgeous-Alexander beide drin, aber halt Shai auf der 2 und Luca auf der 3.
Okay, ja.
Weil ich auf Point Guard Ja Morant habe, weil das einfach so der personifizierte All-Star ist, so wie, also die Spielweise und alles, das ist wie gemacht für dieses Spiel, für dieses Schaulaufen. Dementsprechend sind also auf 1, 2 und 3 Morant, Gilgeous, Alexander und Luka Doncic bei mir.
Oh, okay. Also ich habe, wie gesagt, Doncic, ich habe Shai und auf der 3 habe ich LeBron James, der bleibt. Auf der 4 ist Sabonis, weil der auch eine Monster-Saison spielt, 46 Spiele gemacht. Ersetzt dadurch Zion. Zion hat nur 29 Spiele gemacht. Ja. Und der ist einfach ein Walking Double-Double. Unglaubliche Field-Goal-Percentage von über 60%.
Oh Mann.
Ja, genau. Ja. Den habe ich auf der 4 und die 5 bleibt Nikola Jokic.
Ja, okay. Also Jokic habe ich natürlich dann auch auf der 5 und bei mir spielt LeBron halt auf der 4.
Ja, okay.
Genau. Aber da haben wir dann auch nur Sabonis und Ja Morant getauscht.
Ja,
und
Ja Morant ist der erste Reservist, den ich habe.
Ja, und bei mir ist der erste Reservist Steph Curry. Und das ist nämlich dann jetzt auch interessant, dass wir den beide nicht in der Starting Five haben, obwohl er natürlich den Popularity Contest, den weltweiten, da seit Jahren gewinnt, wenn es um die Guards geht.
Ja.
Aber wir sind ja hier die All-Ball-Experten.
Ja, gut, das ist, wie gesagt, das ist unsere Aufstellung. Und also, ja, Reservisten, Ja Morant. Dann Steph Curry.
Ja.
Dann habe ich De'Aaron Fox. Das ist sein erstes All-Star-Game.
Ja, habe ich auch.
Lauri Markkanen. Ja. Auch sein erstes All-Star-Game.
Und was bei ihm natürlich ist, es ist der Local dann. Also, das finde ich auch immer wichtig.
Ja.
Und es ist aber einer, der es verdient. Also, weil das fand ich in der Vergangenheit, ich muss immer, wenn ich an das denke.
Muss immer an Atlanta denken, oder?
Nee, da denke ich immer an Cleveland damals. Das war eins der ersten All-Star-Games, die ich damals geguckt habe. Das war das erste, wo sie alle ihr eigenes Trikot anhatten. 97. Terrell Brandon. Der Point Guard der Cavaliers war, glaube ich, nicht 100% All-Star. Der war, glaube ich, so ein Ticken drunter eigentlich. Aber du hast halt, ja, also ich finde es immer wichtig irgendwie für die Homecrowd und auch für das Ganze, fürs Feeling einfach, dass da einer dabei ist aus den eigenen Reihen. Die Rolle hat ja auch so ein bisschen Donovan Mitchell vielleicht. Kann aber auch sein, dass er ausgebuht wird. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber Donovan Mitchell, der Heimkehrer quasi.
Ja.
Und ja, Markkanen, No-Brainer. Also ich habe es gerade schon gesagt, der ist mit Abstand Most Improved Player in meinen Augen. Der hat 10 Punkte draufgelegt. Ich habe den ja in der Fantasy League, der hat crazy Quoten auch. Also er macht 25 Punkte im Schnitt mit irgendwie 53% aus dem Feld oder so, holt 8-9 Rebounds, trifft Dreier, macht wenig Turnover. Also der ist richtig, richtig gut.
Ja, Lauri ist krass. Paul George, habe ich dann noch drin?
Nope.
Jeremy Grant und Damian Lillard.
Okay, den habe ich auch.
Ja. Und dann mein Honorable Mention im Westen ist Alperen Sengün.
Ah, okay. So krass gleich.
Ja, also der spielt eine Hammersaison. Den hätte ich gerne im Fantasy-Team. Leider schon vergeben. Und ich habe mir die Stats angeschaut. Das geht in Ordnung. Ist sein erstes All-Star-Game. Wäre sein erstes All-Star-Game. Und ich bin ein großer Fan von ihm.
Okay, crazy. Also bei mir, Dame hatte ich eben auch. Und ich hatte noch, also Sabonis ist bei mir auf der Bank. Markkanen hatten wir gerade schon. Und dann hätte ich noch, also De'Aaron Fox habe ich auch auf der Bank, auch beide Kings. Ja, die Kings sind auch, glaube ich, in meiner Western Conference All-Star Squad das einzige Team, das mehr als einen hat.
Mhm.
Und dann habe ich noch Zion, weil er mir einfach taugt, weil wenn er fit ist, er wirklich so die Abrissbirne der NBA ist. Also einfach krass, auch Wurfquote, Efficiency. Der macht Spiele mit 15 von 18 aus dem Feld und sowas.
Ja, den hätte ich drin gehabt, wenn er mehr gespielt hätte.
Ja, aber ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Aber will ich trotzdem da sehen, ist Monster spektakulär, passt perfekt rein.
Weil Zion und Anthony Davis haben die gleiche Anzahl von Spielen gemacht.
Okay, krass.
Und deswegen dachte ich, okay, wenn ich den Anthony Davis nicht reintue, dann kann ich krass, auch Zion nicht reinnehmen.
So tief habe ich es mir gar nicht angeschaut. Aber ja, gut, ja, das ist wohl ein Faktor. Und Anthony habe ich auch, Edwards.
Oh.
Anthony Edwards, auch
ein Sorgenkind.
Bisschen Sorgenkind in der Fantasy League, weil er immer mal so Ausreißer nach unten hat. Vor allem High-Volume-Shooter und manchmal halt Low-Percentage gleichzeitig. Also der packt manchmal nicht so die geilsten Statlines aus, aber das ist einer für die Zukunft auch, der jetzt schon der beste Spieler der Timberwolves ist. Die Timberwolves haben sich auch wieder ein bisschen gefangen, ohne Karl Anthony Towns, interessanterweise.
Ja.
Und der taugt mir einfach so von der Spielweise. Er hat eine unglaubliche Athletik auch. Und ich finde es einfach gut, so diese Mischung, dass du mit LeBron und Curry vor allem so die Vets hast, auch Dame und so, aber da im Westen vor allem wirklich mit De'Aaron Fox, Anthony Edwards, Zion, ich meine, der war ja auch schon All-Star, Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander und so, dass du wirklich einige so Young Guns am Start hättest. Also so wird's mir taugen.
Ja, also ich glaube, damit haben wir auf jeden Fall zwei schlagkräftige Teams am Start.
Aber wer würde gewinnen, denkst du?
Oh, das ist schwer zu
sagen. Also wenn's noch wirklich East versus West wäre, gute alte zeitmäßig und die Spieler Gas geben würden.
Ja. Ja gut, also auf der einen Seite stehen Luca und LeBron James und Steph Curry und Jokic alle in einem Team. Ich glaube nicht, dass der Osten das schlagen kann. Aber vielleicht habe ich da auch zu sehr die Westbrille auf. Ich als Lakers-Fan, deswegen. I don't know, ich würde es gerne sehen. Allein deswegen finde ich das ja tausendmal besser, wenn Westen gegen Osten antritt,
ja, weil
du dann diese Vergleiche hast. So ist es LeBrons Best Friends gegen KDs Best Friends.
Ja, ja.
Das interessiert mich eigentlich nicht.
Giannis, bitte.
Giannis.
Ja. Nee, also ich tue mir tatsächlich schwer, weil bei meiner Aufstellung, also KD und Kyrie von der Bank und Harden, kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen, aber ich glaube auch, dass wenn man wirklich so die Top 5 auf dem Feld hätte, ist der Westen stärker.
Mhm.
Also die kriegen auf jeden Fall die beste und wahrscheinlich harmonischste Aufstellung auch hin. Und vor allem eine Aufstellung, wo jeder den Ball auch von draußen werfen kann. Deswegen mies zu verteidigen. Ja, schauen wir mal, was gewählt wird. Diesmal ja live auf dem Court.
Ja.
Wie im Sportunterricht. Vielleicht gibt es so ein paar lustige Momente zumindest. Aber ja, da bin ich gespannt. Ich weiß auch gar nicht, wie die das machen mit den Jerseys.
Ich auch nicht.
Wird dann erst gewählt und dann gehen sie nochmal vom Feld und dann ziehen sie sich um? Oder? Ja.
Ich habe keine Ahnung.
Schauen wir mal.
Sind wir beide gespannt.
Schauen wir mal.
Letztes Thema heute. Das ist das Thema, was wir eigentlich letztes Mal schon ansprechen wollten. Und da sind wir beide nicht drauf gekommen.
Oh ja.
Und dann ist es uns so 3 Tage später eingefallen. Und darüber muss man eigentlich auch sprechen. Und zwar, wir beide haben ein Video auf Instagram gesehen von, was war das? 8-9-jährigen
yes
kleinen Basketballspieler.
Jetzt dachte ich, du sagst Bastarden.
Kleinen Basketballspielern, die auf dem Feld, ja, wenn sie einen Korb gemacht haben, anfangen zu flexen und hier, der ist zu klein und die Handfläche runter und so. 8- und 9-Jährige.
Ja.
Das ist etwas, also ich weiß nicht, ob das jetzt hier rüberkommt, wie wir es erzählen. Wenn nicht, schaut euch das Video an. Aber mir als Basketballer, als Basketballfan, dreht sich da der Magen um. Weil es ist einfach so, die haben sich das ja nicht ausgedacht. Die sehen das von ihren Idolen und machen das nach.
Ja.
und wissen teilweise nicht, was das bedeutet, beziehungsweise finden sich ultra cool dabei, sehen daran nichts Verwerfliches. Und ich finde einfach, und auch wenn ich jetzt übertreibe, aber ich glaube, das kann man schon mal so sagen, es macht Basketball kaputt, also zumindest für mich.
Ja, also es ist, und das Schlimme ist halt das Alter. Ja, also das, du lernst ja da erst das Spiel an sich. Du lernst, wie du dich auf dem, also wie es funktioniert, wie man wirft, wie man dribbelt, aber du solltest auch lernen, wie man sich auf dem Feld zu verhalten hat. Ja, also Thema Fair Play, ja, Sportsmanship, wie auch immer. Horror. Also schrecklich. Also wenn ich das sehe, das ist einfach, ich meine, ich habe auch schon in der Grundschule Basketball gespielt und natürlich fiebert man seinen Idolen nach, ja, und natürlich will man genauso sein wie die, aber was ich habe halt dann einen Penny-Schuh angehabt, habe ein weißes Schweißband am Ellbogen gehabt, wo meine Mutter mir Penny 1 reingenäht hat, ja, dass ich quasi das gleiche wie er dran habe und habe dann, weil nur damals die Trikotnummern 4 bis 15, also klassisch International Rules so 4 bis 15 auch waren, habe ich mir die Nummer 6 genommen, weil der Penny die im Team USA hatte.
Ja.
Und habe dann aber halt versucht, die Sachen, die er auf dem Spielfeld basketballerisch macht, nachzumachen. Mhm. Und heute, natürlich vor allem durch Instagram, ja, Social Media, vielleicht auch TikTok, wie auch immer, wirst du ja mit Highlights zugeschüttet, aber auch die sogenannten House of Highlights und so weiter, die Accounts, aber auch mit Bullshit. Also
ja.
Es werden ja vor allem eben auch so skurrile Momente gezeigt oder irgendwelche, diese komischen Backenschellen-Wettbewerbe und lauter so Zeug. Ja, ja. Und genau das sehen ja die Kids. Und das Video, was da neulich so ein bisschen viral gegangen ist, das war ja das perfekte Beispiel, ja.
Mhm.
Also wir haben da mit dem Rainer Meisterjahn hier über Körpersprache geredet, ja, und Zeug. Ja. Mich würde mal interessieren, was der zu sowas sagt, weil das ist halt wirklich, also das ist auch ein Versagen vom Coach und so, ja. Also das ist halt einfach nur für den Arsch. Also lern Basketball spielen, und zerstör meinetwegen auch deinen Gegner, aber steh nicht da, der kleine Speckige macht einen auf Flexen. Klar, Alter, wenn du doppelt so viel wiegst, dass du dann deinen Gegenspieler irgendwie körperlich weggeramscht oder so, okay. Der andere macht irgendwelche Tänze und drop it low und was weiß ich was für einen Scheiß während der Auszeit. Und der Trainer steht da, der Coach, und lässt es halt einfach so passieren, ja, und
ja.
Wie gesagt, ich war auch ein paar Jahre Coach in der Jugend und es waren für mich immer eine der wichtigsten Sachen, war einfach, wie verhalten sich meine Jungs auf dem Feld, beziehungsweise auch drumherum, ja. Das heißt, Sachen wie vorm Spiel rauchen und so, alles tabu.
Wie alt waren deine Spiele?
Nein, die haben in der U14 jetzt nicht geraucht, aber ich habe die gleichen Jungs ja dann auch bis zu U18, U20 gehabt. Aber ja, weißt du, wenn ich aber so die lange Leine gebe oder halt alles wegignoriere, wie der Coach zum Beispiel, was kommt dann für ein Team raus? Die fühlen sich dann wie diese Overtime-Elite oder irgendwie so hochgepushte Highschool-AAU-Stars, die an sich noch nichts geleistet haben, also die im Profisport noch gar nicht Fuß gefasst haben und machen dann nur so Blödsinn.
Ja, ja.
So.
Ja. Das ist es halt. Ich meine, das war Elementary School. Das war ja nicht mal High School.
Ich glaube, 9-year-old Kids stand drauf.
Und dann gehen die dann halt mit so einer Attitude, gehen die dann auf die High School, und wenn sie da nicht gebremst werden, dann gehen sie mit der Attitude aufs College. Und also es ist einfach, das ist kein guter Weg, der da gegangen wird.
Ja, ob so jemand dann bis aufs College kommt, ist ja auch die Frage, weil die Priorität sollte ja eben dein Skillset sein und nicht dein Show-off, dein Auftreten, dein Drumherum, ja. Also klar, es gibt immer wieder die Phasen, auch damals mit dem N1 Mixtape, natürlich hast du auch da irgendwelche absurden Moves nachgemacht, die gegen alle Regeln waren und so, und da hat unser Coach auch die Fassung verloren, aber
ja, aber das ist was anderes.
Keiner hat irgendwie da einen Breakdance ausgepackt. Mhm. So, ja. Und nee, fand ich, wie du sagst, da dreht sich einem der Magen um. Das finde ich völlig für den Arsch. Und das sind einfach Sachen, da gehört einfach sofort dagegen vorgegangen. Und eigentlich ist das Schlimme dann wiederum, dass es halt auch wieder viral geht. Ja, also wir sehen es und wir reagieren so. Aber die Kids, also ich weiß nicht, in welchem Alter die auf Social Media hängen, aber
wahrscheinlich, ja.
Also wenn dann da andere 9- bis 12-Jährige das sehen, dann denken
cool.
Die, Alter, krass, wenn ich im nächsten Spiel also war richtig aufdrehe, vielleicht lande ich dann auch bei SportsCenter.
Alter, ja.
Ja, und das ist halt, das ist einfach Bullshit. Also ich hoffe, dass das irgendwie aufhört, dass es wieder mehr ums Spiel geht und weniger um das Rumgehampel außenrum. Und das ist ja auch was, zum Beispiel auf dem College, da rennst du nicht rum und machst, natürlich kannst du mal irgendwie eine Celebration oder irgendwas machen, aber da kannst du nicht rumrennen und in einer Tour einen auf Clown machen, weil da gibt's es nicht. So.
Ja.
Und da sollten sie dann halt vielleicht auch bei den Kids schon anfangen.
Ja, auf jeden Fall. Ja gut, bevor wir zum Ende der Episode kommen, will ich nur ganz kurz die Mittwochsepisode anteasern. Und zwar haben wir da jemanden im Podcast als Gast, eine Singer-Songwriterin, die auch über die NBA schreibt, professionell. Das ist ja recht ungewöhnlich und wir haben gedacht, wir reden mal mit der guten Claire. Und was dabei rausgekommen ist, könnt ihr euch am Mittwoch anhören. Ich persönlich finde, es ist eine sehr gelungene Episode. Es kommen sehr viele Insights zutage und ich glaube, man lernt auch viel über das Business von Media und Social Media. Hört einfach rein am Mittwoch. Es lohnt sich, glaube ich.
Ja, und übt noch ein bisschen Englisch, weil das ist wieder was für die Internationals unter euch.
Das ist wieder für die Zweisprachigen. Und das droppt am Mittwoch. Wir sind raus für heute. Danke an dich, Phil.
Jederzeit.
Und wir hören uns am Mittwoch. Kicks out.
Peace. We interrupt this program.